NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Oktober 54. Der Todestag des römischen Kaisers Claudius.
Nach allgemeiner Überzeugung wurde Claudius vergiftet.
Jetzt stellte Agrippina Überlegungen an, welche Art von Gift sie wählen solle.
Wo aber und von wem Claudius das Gift erhalten hat, ist umstritten.
Sie entschied sich für ein besonders ausgesuchtes Mittel, das eine geistige Störung hervorrufen, aber nicht gleich zum Tod führen solle.
Die antiken Geschichtsschreiber Sueton und Tacitus beschäftigen sich mit einem ungeheuerlichen Fall, der noch Jahre nach dem Ereignis die Gerüchteküche hochkochen lässt.
Manche erzählen, es sei ihm, als er auf der Burg mit den Priestern dinierte, vom Eunuchen Halotos, seinem Vorkoster, verabreicht worden.
Ausgewählt wurde eine Meisterin in diesem Fach, namens Locusta.
Rom im Oktober 54 nach Christus. Es ist Herbst, die Zeit der Pilze. Kaiser Claudius lädt zum Convivium, zum Bankett mit Wein, Früchten, warmen Speisen.
Beim Essen lag man natürlich auf dem Sofa.
Ausdruck von Luxus, Macht, Gelassenheit.
Also man bekam auf einem kleinen Beistelltisch das Essen präsentiert, sodass man es, ohne es schneiden zu müssen, in den Mund stecken konnte.
Matthäus Heil, Althistoriker in Berlin.
Es gibt ein antikes Kochbuch von dem Apicius, wo alle möglichen sehr exotischen Rezepte vorgestellt werden.
Nach Vorlagen des römischen Feinschmeckers Marcus Gavius Apicius bereiten Köche ein edles Mahl. Servieren Amanita Caesarea, Kaiserling, dem besten aller Speisepilze, ausschließlich dem Kaiser vorbehalten. Auf unbefugtes Naschen steht die Todesstrafe. Der Herrscher liegt zu Tisch und speist.
Agrippina habe höchstpersönlich dem Kaiser, der auf Pilze ganz versessen war, bei einem häuslichen Essen ein vergiftetes Pilzgericht vorgesetzt.
Der römische Gelehrte Sueton, 20 Jahre nach Claudius' letzten Pilzgericht geboren, beruft sich auf zeitgenössische Quellen, die heute verloren sind.
Man habe die Wirkung des Mittels nicht sofort wahrgenommen, sei es, dass man darauf nicht achtete oder dass Claudius betrunken war.
Auch der Geschichtsschreiber Tacitus, der im Jahr 55 das Licht der Welt erblickt, speist sein Wissen aus Überlieferungen.
Die Geschichtsschreiber, die wir haben, die gehen erklärtermaßen auf die Geschichtsschreiber zurück, die vor ihnen geschrieben haben, also in der Zeit von Claudius oder kurz danach.
Die stadtbekannte Giftmischerin Locusta präpariert ein Prachtexemplar von Pilz mit Aconitin, gewonnen aus blauem Eisenhut, und lässt ihn zur Couch des Kaisers bringen.
Nach Darstellung einiger anderer soll er anfangs eingeschlummert sein und dann, weil er zu viel gegessen hatte, alles erbrochen haben.
Zugleich schien ihm ein Durchfall geholfen zu haben.
Claudius' Gemahlin Agrippina hat Sorge, dass das Gift ausgeschieden wird, ohne seine tödliche Wirkung zu entfalten. Sie ruft einen Komplizen, den griechischen Leibarzt Xenophon.
Dieser habe dem Claudius, als wolle er ihm beim Erbrechen helfen, wie man glaubt, eine mit rasch wirkendem Gift bestrichene Feder in den Hals gesteckt.
Durch die manipulierte Pfauenfeder wird der Kaiser in den Tod gekitzelt. Irgendwann in der Nacht zum 13. Oktober.
Am Morgen wurde dann offiziell verkündet, es ginge ihm schlecht. Der Senat wurde zusammengerufen. Man hatte Götter angerufen, die sollen bitte gnädig sein und die Gesundheit des Kaisers wiederherstellen.
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus wird 64 Jahre alt.
Claudius war alt für antike Verhältnisse und er hatte ohnehin gesundheitliche Probleme. Also es ist nicht absolut unmöglich, dass er eines natürlichen Todes gestorben ist.
Kein Mord? Fieber zum Beispiel? Übertragen von den Malariamücken, die in den Sümpfen zwischen den Hügeln Roms lauern? Diesen Hinweis streut ein berühmter Zeitgenosse, nämlich der Politiker, Philosoph und Schriftsteller Seneca. Zum Himmel sei der tote Claudius in Begleitung einer Göttin aufgestiegen. Febris, der in Rom hoch verehrten Fiebergöttin.
Die ihren Tempel verlassen hatte und ganz allein mit ihm gekommen war.
Seneca hasst den verblichenen Kaiser und widmet ihm eine bitterböse Satire unter dem Titel Apocolocyntosis. Die Verkürbissung, wir würden heute sagen, die Veräppelung des Kaisers Claudius.
Dem Jupiter wird gemeldet, es sei da jemand gekommen von großer Statur, schon recht grau. Er stoße Gott weiß was für Drohungen aus und er schüttele in einem fort den Kopf. Auch ziehe er das rechte Bein nach.
Diese Satire ist wirklich nicht freundlich, sie ist sehr lustig zu lesen, in einem sehr schönen Latein übrigens. Aber es ist eben auch sehr, sehr unfair. Und da wird Claudius als Vollidiot dargestellt.
Nun, die Satire lebt ja grundsätzlich davon, dass das, womit sie spielt, mindestens in Teilen zutrifft.
Werner Eck, Althistoriker in Köln, Autor des Buches Augustus und seine Zeit.
Auf der anderen Seite hat natürlich Seneca selber durchaus Grund gehabt, mit Claudius abzurechnen, denn der hat ihn während seiner Regierungszeit nicht besonders gut behandelt.
Claudius hat Seneca nach Korsika verbannen lassen. 8 Jahre harrt der Philosoph auf der Insel aus, bis Claudius' vierte Frau Agrippina seine Rückkehr veranlasst. Sie engagiert ihn als Lehrer für ihren Sohn Nero. Mit 17 Jahren wird Nero zum Kaiser ernannt, am Tag des Todes seines Adoptivvaters Claudius.
Welch Land, welch Volk brachte diesen Wackelkopf hervor,
schreibt Seneca. Claudius wird im August des Jahres 10 vor Christus geboren, in der römischen Kolonie Lugdunum, dem heutigen Lyon. Er ist der Großneffe von Augustus, dem damals mächtigsten Mann im Weltreich. Augustus wiederum ist ein Großneffe des Heerführers Cäsar, der von Senatoren erstochen wird, an den Iden des März 44 vor Christus. Ein blutiger Bürgerkrieg wird neu entfacht, der 20 Jahre dauert, Zehntausende Tote hinterlässt und einen Sieger hervorbringt, den Großneffen Cäsars. Sein Name Octavian. Der Senat verleiht ihm den Namen Augustus, der Erhabene. Augustus lässt sich zum Princeps Senatus wählen, zum Ersten des Senats, hüllt die Republik aus, etabliert die Alleinherrschaft und begründet das Prinzipat, das Kaisertum. Im Januar 41 nach Christus ernennen die Elitegarden des Kaisers, die Prätorianer, den vierten Prinzeps. Claudius trägt nun ebenfalls den Beinamen Augustus.
Die haben ihn als Imperator akklamiert, und zwar deswegen, weil er ein Verwandter aus der augusteisch-claudischen Familie war.
Mitnichten gilt Claudius als der Wunschkandidat fürs höchste Amt im Imperium Romanum.
Ein gewisses schweres Erbe schleppte er mit sich herum, weil man ihm nicht so viel zutraute.
Ein kränklicher, behinderter Mann.
Also er war nicht geistig behindert. Er war vielleicht eine unsichere Persönlichkeit, aber durchaus Herr seiner Sinne. Er hat offenbar gehinkt und hat gestottert.
Der Historiker Matthäus Heil.
Das wurde aber in dieser Zeit dann oft mit richtiger Häme quittiert. Jemand aus diesen Kreisen musste eben als Redner auftreten und dann brillieren.
Claudius' Mutter habe ihn als menschliche Missgeburt bezeichnet.
Die von der Natur nicht vollendet, sondern nur begonnen worden sei,
schreibt Sueton in seiner Kaiservita.
Er lebte lange Zeit im Haus seiner Mutter.
Der Althistoriker Werner Eck.
Und weil er in den Hintergrund gedrängt wurde, hat er sich natürlich Dingen zugewandt, die für ein normales Mitglied der römischen Führungsschicht nicht die erste Präferenz war.
Claudius studiert Geschichte, spricht fließend Griechisch, verfasst vielbändige Werke über den römischen Bürgerkrieg, Karthago, die Etrusker.
Dadurch verband sich mit dieser Person natürlich so etwas die Vorstellung des versponnenen Gelehrten.
Rom im Januar 41 nach Christus. Prätorianer-Offiziere der Elitegarde töten Kaiser Caligula. Auch Ehefrau und Tochter fallen der Verschwörung zum Opfer.
Da muss Massives vorgekommen sein, damit dieser Schritt von diesen Prätorianern unternommen wurde.
Am 24. Januar 41 wird der neue Kaiser verkündet. Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus. 51 Jahre alt. Ein hinkender Gelehrter mit Magenproblemen steht an der Spitze des Weltreichs.
Er hatte keine großen Erfahrungen, hatte vor allem keine militärischen Leistungen vorzuweisen, was in dieser Zeit außerordentlich wichtig war. Denn das römische Wort, mit dem ein Kaiser normalerweise bezeichnet wurde, Imperator, meint eigentlich den erfolgreichen Feldherrn.
Nur ein Verdienst fällt ins Gewicht. Er gehört zur Familie von Augustus, dem Begründer der römischen Monarchie.
Das hat sich deutlich gewandelt, weil man wohl auch merkte, dass Claudius häufig klugen Beratern gefolgt ist.
Ehemalige Sklaven, sogenannte Freigelassene, betraut Kaiser Claudius mit zum Teil hohen Ämtern. Sie sind Staatssekretäre, Buchhalter, Archivverwalter. Sie kümmern sich um Rechtsprechung und Finanzen.
Das haben natürlich Senatoren sehr ungern gesehen, dass da Freigelassene mehr Informationen hatten, letztlich auch mehr Entscheidungsbefugnis.
Zwei Jahre nach seiner Machtergreifung gelingt ausgerechnet Claudius ein Sieg, der für Caesar und die anderen Vorgänger nur Wunschdenken bleibt. Das römische Heer erobert Britannien und macht einen Teil der Insel zur Provinz des Imperium Romanum. Nach den ersten gewonnenen Schlachten besucht der eher reiseunfreudige Monarch seine Legionen.
Als er dort war, wurde die endgültige Schlacht geschlagen und dann wurde er zum Imperator nochmal zusätzlich ausgerufen. Und dann kehrte er relativ schnell wieder nach Rom zurück.
In Rom feiern ihn die Senatoren als siegreichen Feldherrn, als einen Triumphator. Dennoch gilt Claudius in der Geschichtswissenschaft bis heute als blass, willensschwach, unbedeutend.
Aber man hat zum Beispiel gar nicht wahrgenommen, dass er nach Augustus derjenige gewesen ist, der die meisten neuen Provinzen geschaffen hat.
Der Historiker Werner Eck.
Er hat die Provinz Lykia geschaffen in Kleinasien. Thrakia, die beiden mauretanischen Provinzen, Caesariensis und Tingitana und Britannien.
Wegen dieses Erfolgs gibt Claudius seinem leiblichen Sohn den Beinamen Britannicus. Dem Kind, das ihm Valeria Messalina gebar. Sie ist die dritte Frau des Kaisers. Eine ihrer vielen Seitensprünge wird Messalina zum Verhängnis.
Ihr Auserwählter war nun ein Mitglied einer herausragenden senatorischen Familie auch.
In den Gärten des Lucullus lässt Claudius Messalina erdrosseln.
Dass er von Natur aus grausam und blutgierig war, zeigte sich in großen wie auch in ganz kleinen Dingen.
Suetonius beschreibt Claudius als jähzornig, ängstlich und misstrauisch. Als einen, der Würfelspiele und Frauen liebt.
Und dann hat er sich Agrippina zugewandt, oder besser gesagt, sie hat sich ihm zugewandt.
Rom, Anfang 49. Claudius heiratet die Tochter seines Bruders Agrippina, die Jüngere. Im selben Jahr kehrt der Philosoph und Senator Seneca aus dem korsischen Exil nach Rom zurück. Ein Jahr später adoptiert Claudius Agrippinas 13-jährigen Sohn Nero.
Agrippina wollte Macht. Und vielleicht hat Claudius eben doch gedacht, ich kann sie damit in das eigene Regime mit einbinden.
Agrippina möchte, dass Nero den amtierenden Kaiser beerbt und nicht Britannicus, der leibliche Sohn ihres Mannes. Inzwischen bereue Claudius seine Heirat und Adoption, schreibt Tacitus.
So beschloss sie, rasch zur Tat zu schreiten.
Und dann beseitigt man den lieben Gatten.
Kein natürlicher Tod. Mord?
Da scheint es eine verbreitete Meinung gegeben zu haben, dass das Giftmord war.
Der alte Historiker Matthäus Heil.
Das schien auch alles so gut zusammenzupassen. Das war der beste Augenblick für Agrippina und für Nero.
Ein Bankett, viele Gäste, ein präparierter Pilz. Giftmorde sind ohnehin schwer nachzuweisen. In der Nacht des 13. Oktober spielen sich im Kaiserpalast dramatische Szenen ab. Der Gastgeber leidet. Seneca nimmt's mit bitterbösem Humor.
Die letzten Laute übrigens, die man unter Menschen von ihm vernommen hatte, nachdem er gerade aus jenem Körperteil, mit dem er sich stets leichter zu äußern verstand, einen stärkeren Ton hatte entfahren lassen, waren folgende.
Wozu man wissen muss, dass es in der Antike üblich war, die letzten Sprüche von Leuten zu sammeln und das quasi als so die Summe des Lebens auszugeben.
Oh je, ich glaube, ich habe mich beschissen.
Da wird sozusagen unterstellt, die Summe von Claudius' Existenz ist der berühmte Satz Ve puto concacavime, ich habe mich vollgeschissen.
Offiziell ist Claudius eines natürlichen Todes gestorben.
Am Mittag wurde der Tod bekannt gegeben und der junge Nero den Prätorianern als der neue Herrscher vorgestellt.
Wie Claudius nun sein eigenes Begräbnis sah, da begriff er, dass er mausetot sei.
Tausende Menschen erweisen dem Kaiser die letzte Ehre. Bei der Feuerbestattung auf dem Campus Martius, dem Marsfeld, das dem römischen Kriegsgott gewidmet ist.
Er wurde mit allem kaiserlichen Pomp bestattet und unter die Zahl der Götter aufgenommen. Sueton.
Wobei Agrippina in der Prachtentfaltung mit ihrer Urgroßmutter wetteiferte. Tacitus.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an den römischen Kaiser Claudius, der am 13. Oktober des Jahres 54 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.